Was ich in dem Buch zeigen möchte, ist, wir müssen es anpacken. Wenn wir es nicht anpacken, dann ist unsere Demokratie in Gefahr, weil die soziale Ungleichheit noch größer wird, weil die Unzufriedenheit mit dem System noch größer wird. Und wer weiß, wohin das dann noch führt. Demokratie kann sich auch automatisch selbst abschaffen. Aber ich glaube, wir hätten da noch mal einen ganz anderen Wumms, wenn Zivilgesellschaft und Politik und Regierung da enger zusammentanzen würden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Mein Podcast-Gast heute ist Andrea Römmele. Sie ist Professorin für politische Kommunikation und Vizepräsidentin an der Hertie School in Berlin sowie Autorin. Im Podcast sprechen wir über ihr Buch Demokratie neu denken, Szenarien unserer Welt von morgen. Ein Buch, das davon spricht, dass wir in Deutschland eine Politik brauchen, die visionär nach vorne denkt. Denn die Vorstellungskraft rüstet uns für die Zukunft und macht Demokratie gestaltbar. Lassen Sie sich gerne vom folgenden Gespräch inspirieren. Herzlich willkommen, Frau Professor Römmele. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut, auch aufs Thema und respektive natürlich auch auf Ihr Buch.
Ja, das freut mich sehr.
Und ich finde es auch klasse, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn Sie sind ja gerade in den Vereinigten Staaten. Und deswegen starte ich gleich mal mit meiner ersten Frage an Sie. Wie nehmen Sie heute und jetzt die Demokratie wahr, beziehungsweise was denken Sie dazu?
Na, ich bin ja jetzt gerade mitten im amerikanischen Wahlkampf und ich glaube, worum es ja in meinem Buch geht und das sehe ich auch jetzt so ein bisschen im Wahlkampf, ist Dinge zu Ende zu denken. In was für einer Demokratie leben wir eigentlich oder würden wir leben, wenn die Demokraten gewinnen? Und in was für einer Demokratie, wenn die Republikaner gewinnen? Und diese Dinge werden hier jetzt schon durchaus zu Ende gedacht. Und ich glaube, da gibt's eine ganz große, gute Verbindung zu meinem Buch, weil in meinem Buch geht's ja auch darum, plastisch zu beschreiben, was wäre wenn? Also wie sähe unsere Demokratie aus, wenn wir beispielsweise nichts gegen den Klimawandel oder wenig gegen den Klimawandel machen werden oder wenn wir es nicht schaffen, die Wohnungsnot in den Städten in den Griff zu bekommen. Insofern sehe ich da durchaus hier und da Parallelen.
Mhm. Genau, dann steigen wir gleich in Ihr Buch ein. Sie haben in Ihrem Buch ja zu jedem Kapitel so 3 fiktive Reportagen geschrieben. Das heißt, Sie blicken in die Zukunft auch schon ein bisschen weiter. Also 20, 30 Jahre können es auf jeden Fall sein. Könnte man Ihr Buch dann vielleicht als politischen Science-Fiction verstehen? Meinen Sie, das wäre ein gutes Wort dafür oder würden Sie eher sagen, nee, also das ist nur gar nicht?
Doch, das könnte man schon, wobei die Science Fiction, also die Fiction halt auch wirklich wahr werden kann. Und mir ging es in dem Buch eben auch darum, nicht nur auf der, sage ich jetzt mal, auf der theoretischen oder politikwissenschaftlichen Metaebene zu bleiben, sondern den Leserinnen und Lesern auch wirklich vor Augen zu führen, wie sieht unsere Welt dann eigentlich aus? Was bedeutet es beispielsweise, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen? Das könnte dann durchaus heißen, und das habe ich ja auch in einem der Kapitel geschrieben, dass wir nur an 2 Tagen der Woche duschen können, weil wir eben eine Wasserknappheit haben und dann das Wasser entsprechend rationiert wird. Und dazu gehört auch kein Autowaschen mehr. Rasensprengen war wirklich was aus dem letzten Jahrhundert, nur 2-mal die Woche duschen. Und ich bin der Ansicht, oder als ich das Buch geschrieben habe, wurde mir klar, dass man die Dinge ein Stück weit auch so plastisch formulieren muss, dass die Menschen merken, was auf sie zukommen könnte.
Ja, so ein bisschen
den Spiegel einfach deutlich vorhalten, dass man sagt, Leute, guckt mal im Hier und Jetzt und was sich auswirkt und wie könnte es dann sein. Ja, das habe ich schon auch so verstanden. Sie beginnen gleich in der Einleitung mit einem Zukunftsbild. Deutschland 2035. Wollen Sie dazu gleich mal ganz schnell was erzählen, kurz vielleicht das zusammenfassen, wie Sie in der Einleitung damit anfangen?
Ja, es ging mir in der Einleitung darum zu signalisieren, dass wir jetzt wirklich an so einem Wendepunkt angekommen sind, der in die eine, aber auch völlig in die andere Richtung gehen kann. Es kann sein, dass Deutschland 2040 ein wirtschaftlich prosperierendes Land ist, in dem es uns gelungen ist, viele Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wir haben den Klimawandel gut im Griff, auf den Straßen fahren überall die Elektroautos, also Deutschland boomt. Die AfD ist Geschichte. Wir haben stabile Regierungen, zwei oder drei Parteien Regierungen, also Deutschland prosperiert und ist mit diesem Transformationsprojekt, das ja, wie der Bundeskanzler gesagt hat, mindestens ein Jahrzehnteprojekt ist, haben das gut hinter uns gelassen. Es kann aber auch ganz anders laufen. Es kann sein, dass wir Hitzesommer haben, dass wir Überschwemmungen haben, weil wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Wir werden vom Ausland angeprangert, weil wir Integration nicht schaffen, weil es immer wieder Straßenkämpfe und so weiter gibt, wo Migrantinnen und Migranten angegriffen werden, weil es uns nicht gelingt, Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist unsere wirtschaftliche Situation katastrophal. Auch so könnte es sein.
Sie stellen in Ihrem Buch 5 Megatrends ja vor. Und bei diesen Megatrends meinen Sie Veränderungsprozesse. Das heißt, das sind alles so Lebensbereiche, die erfasst werden. Und Sie sprechen sogar von einer Tsunami in Zeitlupe, so nennen Sie es in Ihrem Buch. Und diese Megatrends, diese 5, sind einmal Digitalisierung und KI, dann Urbanisierung, was Sie ja schon angesprochen haben, demografischer Wandel und Migration, Klimawandel, den Sie gerade auch angesprochen haben, und last but not least, Globalisierung. Haben Sie bei diesen 5 Themen für sich einen Megatrend, wo Sie sagen, der liegt mir besonders am Herzen? Wenn ja, welchen und warum?
Bevor ich Ihre Frage beantworte, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt natürlich noch mehr Megatrends. Ja, also zum Beispiel Gesundheit ist ein Megatrend, auch Infrastruktur und Transport ist ein Megatrend. Ich musste mich ja auf diese, auf bestimmte konzentrieren. Ein weiterer Megatrend ist natürlich auch Geopolitik und internationale Sicherheit. Aber wie gesagt, ich musste mich auf eine Auswahl beschränken und ich habe mich auf die beschränkt, die bei uns gerade in Deutschland natürlich ganz oben auf der politischen Agenda stehen und wo es auch unterschiedliche Policy-Instrumente gibt, beziehungsweise welche diskutiert werden, wie man hier einwirken kann. Viele sagen, dass Klimawandel praktisch so der Mega-Mega-Trend ist. Wenn wir den nicht in den Griff bekommen, dann brauchen wir uns über Urbanisierung und so weiter auch gar keine großen Sorgen mehr machen. Ich würde sagen, der Megatrend, den ich nicht behandelt habe, globale Sicherheit, ist eigentlich auch ganz zentral, weil wenn wir in den dritten Weltkrieg reinlaufen, brauchen wir uns über gar nichts mehr großartig Gedanken machen. Am spannendsten eigentlich fand ich alle Megatrends spannend zu bearbeiten. In manchen kenne ich mich jetzt besser aus als in anderen. Das muss ich auch in aller Offenheit dazu sagen. Ich glaube, das Ernüchternde war, nachdem ich alle Megatrends genau angeschaut habe und dann auch im Buch komprimiert dargestellt habe, ist, alle Megatrends und ihre Auswirkungen waren eigentlich vorhersehbar. Ja, das war das erste ganz zentrale, die ganz zentrale Schlussfolgerung. Die Wissenschaft hat eigentlich alles vorhergesagt. Und die zweite große Schlussfolgerung war, wenn wir nicht gegensteuern, ist bei allen Megatrends soziale Ungleichheit beziehungsweise eine noch stärkere soziale Ungleichheit das Ergebnis.
Ja, sehr ernüchternd, ne?
Absolut.
Darf ich dann einen rauspicken, Frau Professorin?
Sie dürfen einen rauspicken.
Dann würde ich nämlich ganz gerne die Globalisierung mir mal ein bisschen anschauen. Sie haben dazu 4 Phasen unterschieden, weil Sie machen ja immer in Ihrem Buch, dass Sie erst den Megatrend kurz vorstellen, dann machen Sie so eine Trend, Darstellung, dann gehen Sie in die Herausforderung für die Demokratie und schlussendlich machen Sie diese Szenarien, die wir ja gerade angesprochen haben. Und bei der Globalisierung gehen Sie ganz zu Anfang auf vier Phasen ein. Ich fände es schön, wenn Sie diese vier Phasen vielleicht mal ganz kurz, in einer Art Kurzzusammenfassung zusammenfassen könnten.
Ja, bei der Globalisierung geht es vor allem auch um die ökonomische Globalisierung. Und die fing eigentlich, also bevor Raum und Zeit zusammenwachsen konnten, waren wirtschaftliche Hubs oder Räume voneinander getrennt. Also wenn ich zum Beispiel in einem Raum etwas produziert habe, ob das jetzt Weizen ist oder ob das Stoff ist oder ob das Gewürze sind oder was auch immer, hatte ich aufgrund begrenzter Transportmöglichkeiten hier überhaupt nicht die Option, meine Ware von A nach B zu bringen. Ich konnte es vielleicht in den nächsten Ort bringen, aber die Möglichkeit, es beispielsweise über die Schifffahrt oder jetzt über Flugzeuge und so weiter an andere Orte zu bringen, war ja nicht gegeben. Das änderte sich massiv mit der Erfindung der Dampfmaschine und dann eben auch mit der Möglichkeit, über die Dampfmaschine die Schifffahrt anders zu bestreiten, dass man eben nicht mehr rudern oder segeln musste, sondern eben mit einer Maschine über die Flüsse und dann auch über die Ozeane schippern konnte. Und dann eben nochmal mit der Erfindung des Flugzeugs. Ja, also über diese Erfindungen ist die Welt eigentlich in einem Zeitraffer, würde ich mal sagen, von 150 Jahren zum Dorf geworden.
Ja, das war die, sagen wir mal, Dynamik der Globalisierung, kann man das so sagen?
Das war die Dynamik der Globalisierung, der Industrialisierung. Das spielt da auch noch eine große Rolle. Und eine der zentralen Herausforderungen bei diesem Trend ist, wie als Nationalstaat, wie kann ich die Wirtschaft eigentlich steuern, weil die globale Wirtschaft eben keine nationale Wirtschaft ist. Hier die sogenannten multinationalen Unternehmen ja auch eine ganz große Rolle spielen. Und wenn man jetzt nochmal zurückblickt, gibt es, glaube ich, nochmal zwei tiefe Einschnitte, wenn man über die Globalisierung, über die wirtschaftliche Globalisierung spricht. Das ist der Anfang der sogenannten Hyperglobalisierung nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als eben auch die geografischen Räume des Ostens und Asiens nochmal ganz anders mit dazugekommen sind. Dann durch die sehr verstärkte Digitalisierung ab den 2010ern, dass man eben auch über Digitalisierung wahnsinnig viel bestellen, handeln und so weiter kann. Und dann eben der tiefe Einschnitt mit der Invasion Russland in der Ukraine, wo man dann anfing, wie gehe ich überhaupt mit Staaten um, die eben nicht demokratisch sind, die autoritär regiert sind, autokratisch regiert sind, als ein Einschnitt. Kurz davor noch der Einschnitt der Pandemie, der uns gezeigt hat, wie abhängig wir auch von bestimmten Lieferketten sind. Das ist so der Megatrend Globalisierung, Schwerpunkt ökonomische Globalisierung. Und dann eben für mich in diesem Kapitel die Frage, wie können Demokratien, wie können Nationalstaaten diesen Trend eigentlich steuern?
Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen an Sie. Was sind jetzt dabei die Herausforderungen an die Demokratie?
Die Herausforderungen an die Demokratien sind zum Beispiel sicherzustellen, dass Arbeitsbedingungen menschengerecht sind. Ja, also dass es menschenwürdige Arbeitsbedingungen an den jeweiligen Standorten gibt. Das beispielsweise, ich habe im Buch auch das Beispiel von der demokratischen Jeans. An dem Beispiel lässt sich einfach wunderbar aufzeigen, in wie vielen unterschiedlichen Ländern eigentlich die einzelnen Facetten oder Teile einer Jeans sind und dort bearbeitet werden, bevor sie bei uns in Deutschland im Regal sind. Und dass hier die jeweiligen Arbeitsschritte beziehungsweise die Arbeitsbedingungen, ob das jetzt in China ist, in Bangladesch ist oder in Südamerika oder Spanien, you name it, dass die menschenwürdig sind. Ja, wir haben ja in jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland das Lieferkettenschutzgesetz diskutiert. Das ist so ein Versuch. Mhm. Aber ich zeige natürlich auch die Grenzen auf, wie Global Economy eben auch nur ein Stück weit national reguliert oder gesteuert werden kann, weil hier multinationale Unternehmen eben auch eine große Rolle spielen, andere Länder eine große Rolle spielen. Also das ist eine Herausforderung.
Mhm.
Ein Trend, über den ich, weil Sie mich jetzt vorhin fragten, über was würde ich gerne sprechen? Ich finde Urbanisierung einen ganz spannenden Trend und frage mich immer, warum haben wir darauf so spät reagiert? Urbanisierung ist ja der Trend, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen wollen. Das beobachten wir seit Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten, ja? Im Mittelalter hieß es ja so, Stadtluft macht frei. Wenn ein Leibeigener von seinem Herrn in Anführungsstrichen geflohen ist und ein Jahr und ein Tag in einer Stadt unentdeckt war, also er nicht mehr zurückgeholt werden könnte, war er frei. Also die Menschen hat es schon immer in die Städte gezogen, jetzt natürlich noch mal viel mehr. Und wir erleben das in Deutschland, egal ob das Hamburg, München, Köln, Berlin und auch kleinere Städte ist, eine wahnsinnige Wohnungsnot. Das war vorhersehbar. Ich sag ja immer, und das ist mir ein ganz zentraler Punkt, und das werden wir in den nächsten Jahrzehnten erleben, Wohnen ist die neue soziale Frage.
Was sehen Sie denn bei der Urbanisierung als Gefahr für die Demokratie an? Sie sagten jetzt gerade schon, sprachen Sie die Wohnungsnot an.
Wohnungsnot als die neue soziale Frage und die große Unzufriedenheit, hier eben keinen Raum oder nicht genügend Raum zu bekommen. Und vor allem junge Menschen, die in Städte rein wollen, haben große Schwierigkeiten, etwas zu finden. Und das schürt die Unzufriedenheit bei der jungen Bevölkerung nochmal sehr viel mehr, auch die Unzufriedenheit der Demokratie gegenüber. Ne? Und was man ja bei einer Demokratie braucht, man braucht Vertrauen ins System. Und wenn das Vertrauen ins System und das Vertrauen in Prozesse nicht nachhaltig gesichert ist, ist die Demokratie in Gefahr.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch vom Motor der Demokratie, dass das die Stadt ist.
Ja.
Wie meinen Sie das?
Wenn man auf die auf Entwicklung von Städten, Regionen, Nationen schaut, dann sieht man, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Nationalstaats war. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Städte. Warum? Weil erstens mal Innovationen in Städten passieren. Ja, das hat was zu tun, dass Kreativität und Interaktion eben schwerpunktmäßig in verdichteten Räumen stattfindet. Und es sind die Städte. Dass Städte sehr viel dringender und unmittelbarer Lösungen für die aktuellen Probleme finden müssen. Ja, für die großen Herausforderungen und auch neue Formen der Partizipation und auch Integration finden müssen. Und das passiert alles in Städten, weniger auf Nationalstaatsebene.
Sie haben bei den Szenarien, also diesen Megatrends-Szenarien, die Sie ja bei jedem Kapitel haben, bei der Urbanisierung, blicken Sie ins Jahr 2045 und Sie nennen diesen Blick Landleben läuft. Wollen Sie dazu ein bisschen was berichten?
Ja, gerne. Wenn wir über den Urbanisierungstrend sprechen, dann meinen wir jetzt nicht nur die ganzen Herausforderungen, die es in einer Stadt gibt, sondern was bei diesem Trend auch eine große Rolle spielt, ist die Diskrepanz zwischen Land und Stadt. Und wenn wir in unser Grundgesetz zum Beispiel schauen, da steht ganz klar, dass wir eine Gleichheit der Lebensbedingungen in Deutschland haben möchten. Das heißt also, dass es in bestimmten Regionen nicht in Anführungsstrichen besser sein darf als in anderen, sondern es soll einigermaßen ausgewogen sein. Wir müssen auch auf diese Ausgewogenheit achten, weil wir sehen ja jetzt gerade auch in den Wahlergebnissen bei den drei ostdeutschen Wahlen, aber auch in anderen Wahlen, bezieht sich nicht nur auf Ostdeutschland, dass die Unzufriedenheit auf dem Land deutlich größer ist und die AfD auf dem Land deutlich mehr punktet als in der Stadt. Ja. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Infrastruktur auf dem Land nicht zusammenbricht, dass es da genügend Schulen gibt, Kindergärten gibt, Ärzte gibt, Orte zum Einkaufen und so weiter. Es könnte auch eine Option sein, dass eben auf dem Land Wohnen günstiger ist, dass auch genügend Wohnraum da ist. Dazu muss die Infrastruktur aber stehen. Ja. Und ein Szenario, das ich eben aufmache in diesem Buch, ist ein Dorf, das von der Stadt irgendwie 45 Minuten weg ist, gut erreichbar ist, aber eine tolle Infrastruktur hat, hochdigitalisiert ist, schöner Wohnraum da ist, Menschen, die viel im Homeoffice arbeiten, hier auch genügend Platz haben, Internet funktioniert. Und das ist eben ein Szenario, in dem dargelegt wird, wie ländliche Regionen eben auch wieder attraktiv gemacht werden können und so auch den Trend zur Urbanisierung und die großen Probleme, die wir in Städten haben, auch ein Stück weit abfedern.
Dankeschön. Ihr Buch heißt ja nun Demokratie neu denken. Und ich denke, Sie meinen damit auch ein bisschen dieses Umdenken von Zukunftsangst in Zukunftsmut. Aber wie geschieht es denn schnell oder am besten oder am effektivsten, dass wir von diesem Angstgefühl in dieses Mutgefühl reinkommen? Was haben Sie da für Ideen? Was haben Sie da für Gedanken?
Ich glaube, wir brauchen einfach auch ein Umdenken im Kopf, ja, dass wir nicht immer nur uns darüber beklagen, was nicht funktioniert, ja, sondern auch mal den Fokus darauf lenken, was eigentlich funktioniert und dass wir durchaus auch schon eine Strecke geschafft haben. Und zweiter Punkt, dass es natürlich auch an jedem Einzelnen liegt, was beizutragen. Und das machen wir auch, ja. Das sage ich auch im Buch, dass wir eine sehr starke Zivilgesellschaft haben, wo sich viele ehrenamtlich engagieren, ob das jetzt in der Flüchtlingshilfe ist, ob das in der Nachhilfe ist, ob das in irgendwelchen Vereinen ist. Also die Bandbreite an Engagement ist groß. Ich sage auch, dass wir Demokratie nicht in dem Sinne neu denken müssen, dass wir sagen, wir brauchen ein neues System, unser Wahlsystem ist überholt, der Föderalismus, oh my God, und so weiter. Das ist nicht unser Problem. Ja? Unser Problem ist, dass wir mehr darauf gucken müssen, was eigentlich funktioniert, und das ist schon einiges, dass wir ein positives Narrativ brauchen. Narrative sind wichtig für die Demokratie, weil Demokratie funktioniert nur mit einer positiven Erzählung in die Zukunft herein. Wir brauchen auch ein neues Rollenverständnis von Politikerinnen und Politikern. Es darf nicht immer nur um die Wiederwahl gehen, sondern es muss auch um die große Vision gehen. Und wir brauchen letztendlich auch, und da komme ich jetzt nochmal zurück zum Narrativ, eine Führung, die dieses Narrativ auch immer wieder in die Bevölkerung und in die Zivilgesellschaft hineinträgt. Insofern, eigentlich haben wir alles, ja. Es muss nur so ein bisschen zum Leben wieder erweckt werden oder vielleicht so gekickstartet werden, wie man hier in den USA sagen würde.
Also dieses positive, optimistische, eher in die Zukunft blicken, was es eher so bräuchte. Und da fällt mir ganz stark natürlich German Angst ein, wie es immer so schön heißt. Das ist ja, da sagt man uns Deutschen ja gerne nach, dass wir dieses deutsche Zögern haben. Setzen Sie das gleich mit Zukunftsangst oder ist das für Sie was ganz anderes, diese German Angst? Oder sagen Sie,
das geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Und wir müssen uns auch darüber klar machen, wir haben das auch selbst in der Hand. Wir können es gestalten, ja. Ich diskutiere am Anfang des Buches auch an einer Stelle, oder rede ich über das Wort Zukunft. Im Deutschen haben wir ein Wort für Zukunft, nämlich Zukunft. Ja? Im Französischen und auch im Lateinischen gibt es eine feine Unterscheidung. Im Französischen gibt es zwei Worte für Zukunft, nämlich Avenir und Futur. Im Lateinischen Aventum und Futurum. Ja? Und Avenir ist die Zukunft, die passiert. Der können wir nicht entfliehen. Das wären bei mir die Megatrends. Die passieren, die können wir nicht aufhalten. Aber Futur ist die Gestaltung, die aktive Gestaltung. Ja? Und das haben wir selbst in der Hand. Und was ich in dem Buch zeigen möchte, ist, wir müssen es anpacken. Wenn wir es nicht anpacken, dann ist unsere Demokratie in Gefahr, weil die soziale Ungleichheit noch größer wird, weil die Unzufriedenheit mit dem System noch größer wird und wer weiß, wohin das dann noch führt.
Ich habe ehrlich gesagt Ihr Buch auch ein bisschen so verstanden, Frau Professor Römmele, dass Ihr Buch so ein kleiner Aufruf dazu ist, die Menschen für die Demokratie zu begeistern.
Ja.
Dieses schaut mal etwas in die Zukunft rein, es kann sich so oder auch so entwickeln, aber irgendwie gemeinsam und dieses nach vorne gehen und sowas. Was glauben Sie aber jetzt, beseit Ihres Buches, wie könnten wir die Menschen denn darüber hinaus für die Demokratie mehr begeistern?
wenn wir mehr darüber reden, auch bei der jüngeren Generation, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass jetzt vor allem die jüngere Generation das große Glück hatte, nur in Anführungsstrichen in einer Demokratie aufzuwachsen. Ich bin jetzt auch nur in einer Demokratie aufgewachsen, aber ich habe die DDR noch erlebt. Ich war da auch einige Male und ich hatte Eltern beziehungsweise Großeltern, die das Dritte Reich erlebt haben und habe da sehr viele eben hautnahe Erzählungen noch. Also ich kenne zumindest, also ein autoritäres System aus dem Besuch heraus und aus den Erzählungen heraus noch das Dritte Reich. Und unsere junge Generation hat zum Glück nur Demokratie erlebt. Aber es ist das einzige System, das sie kennen und das funktioniert nicht richtig. Das hakt hier und da. Deswegen auch die große Unzufriedenheit. Bei uns ist es noch ein bisschen ein relativerer Blick. Deswegen das Sprechen über Demokratie, das Sprechen über Geschichte ist absolut zentral.
Was denken Sie, wie lassen sich aktuelle Herausforderungen an die Demokratie eher in Chancen verwandeln? Also was und wen braucht es dafür?
Da braucht es jemand an der Spitze auch, der für diese positive Zukunft steht. Demokratie heißt nämlich nicht immer nur Partizipation, ja? Demokratie heißt auch Führung. Und da braucht es an der Spitze eine Regierung, eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler, der dieses Positive auch verkörpert. Ja, aber es braucht eben auch die Zivilgesellschaft, die hier Akzente setzt und unsere Zivilgesellschaft ist stark. Ja, das zeigen die Daten ganz klar, das habe ich ja auch im Buch erwähnt. Aber wenn in diesem zivilgesellschaftlichen Raum das Narrativ der Regierung nicht nachhaltig widerhallt, dann geht denen auch so ein bisschen die Puste aus.
Also diese demokratische Haltung, dass wir die auch so ein bisschen verinnerlichen.
Genau. Und ich meine, das ist ein sehr abgedroschenes Zitat, aber trotzdem bemühe ich es immer wieder gerne, vor allem jetzt, wo ich in den USA bin. John F. Kennedy, der in seiner Inauguration Speech, also in seiner Antrittsrede, seine Bevölkerung oder seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sagte, don't ask what the country can do for you, but what you can do for the country. Also frag nicht, was der Staat oder das Land für dich machen kann, sondern überleg auch mal, was du fürs Land machen kannst. Mm-hmm. Wie gesagt, da machen ganz viele schon sehr viel. Aber ich glaube, wir hätten da nochmal einen ganz anderen Wumms, wenn Zivilgesellschaft und Politik und Regierung da in enger zusammentanzen würden.
Nun ist es ja gerade so, wie es ist, die Situation. Was ist das in Ihrem Inneren? Also was beschäftigt Sie diesbezüglich gerade sehr, sehr intensiv?
Na, ich bin ja gerade hier in den USA und so eine Demokratie kann auch, ganz ehrlich, schnell abgeschafft sein. Wenn ich jetzt überlege, Trump gewinnt die Presidency und schafft es vielleicht sogar noch, beide Kammern, also den Senat und das Repräsentantenhaus für sich zu gewinnen. Im Senat hat er sehr gute Chancen und es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen im Repräsentantenhaus. Dann würde ich erstmal sagen, goodbye Democracy hier in den USA. Also Demokratie kann sich auch automatisch selbst abschaffen. Ja, wenn wir an die Machtergreifung 1933 denken, Hitler ist völlig legal an die Macht gekommen. Ich glaube, das muss uns immer wieder klar sein, dass Demokratie über demokratische Mittel abgeschafft werden kann.
Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Frau Professor Römmel?
Alles wunderbar.
Alles wunderbar. Dann würde ich ganz gerne mit so ein paar intuitiven Fragen den Podcast abrunden, dass man vielleicht noch so ein bisschen was auf die Schnelle von Ihnen hört. Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen. Sie vervollständigen die einfach ganz schnell, ohne sonderlich gut oder lang drüber nachzudenken, rein intuitiv. Ich fange an. Demokratie bedeutet für mich,
frei sein und Gleichheit zu erleben.
Politik denkt visionär nach vorn, wenn?
Politik bisher hat in den letzten 20 Jahren nicht visionär nach vorne gedacht.
Und wenn sie es tut, was ist dann?
Das wäre toll. Das wäre toll. Dann hätten wir ein Bild davon, wie Deutschland 2030, 2040 aussehen soll.
Zukunftsmut bedeutet mir?
Positives Gefühl über unser Land und Lust, daran mitzugestalten.
Dieses Gespräch in drei Worten.
Analyse, Vision und Mut.
Was würden Sie sagen, warum es sich lohnt, dieses Gespräch anzuhören?
Die Kombination aus politikwissenschaftlicher Analyse, eine Perspektive nach vorne durch die unterschiedlichen Szenarien und der Aufruf, mehr Mut zu haben.
Ich danke Ihnen sehr für den Austausch, liebe Frau Professor Römmele, auch für Ihre Zeit, und noch eine gute Zeit wünsche ich Ihnen jetzt in den Vereinigten Staaten, und dann sage ich einfach mal bis bald.
Bis bald, ich danke Ihnen auch.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?